Das Thema für diesen Vormittag heißt der äußere Feind und seine Taktik. Wir haben darüber gesprochen, dass wir als Christen in einen regelrechten Krieg verwickelt sind. Und heute wollen wir versuchen, einmal den äußeren Feind, also den Satan selbst, und seine Taktik etwas genauer ins Auge zu fassen. Das macht nicht so besonders viel Spaß, über den zu reden. Ich rede lieber über Gott. Deswegen habe ich ja ganz am Anfang gestern Nachmittag dieses Thema über Gott vorgeschaltet. Es gibt zwei Gefahren in diesem Krieg. Die eine ist genauso schlimm wie die andere. Ich kann die Macht des Feindes unterschätzen oder ich kann sie auch überschätzen. Beides ist gleich gefährlich für uns. Und leider ist es der Fall, dass die Gemeinde Jesu manchmal in beide Irrtümer gleichzeitig hineinstolpert. Zeitweise wird Satan zum Beispiel ignoriert. Seine Existenz wird regelrecht angezweifelt oder ins Lächerliche gezogen. Man stellt ihn als Witzfigur dar, mit Hörnern, mit Pferdefuß und Schwanz und in roter Flanellunterwäsche. Dazu noch eine Mistgabe. Wisst ihr, und zusammen mit diesem Blödsinn geht die Idee umher, dass der Teufel sozusagen der Chef der Hölle wäre. Überall wird das geglaubt. Die Leute glauben nicht mehr an Gott. Aber dass der Teufel sozusagen der Chef der Hölle ist, dass er über die Hölle zu bestimmen hätte und dass er die Leute dort brät oder wenigstens so langsam siedet in irgendwelchen Kochkesseln. Oh Mann, was für einen Schwachsinn glaubt ihr eigentlich? Ich hoffe nicht. Das sind übelste Volksmärchen. Aber hat nicht das Geringste zu tun mit der Heiligen Schrift. Wisst ihr, der Teufel ist ja gar nicht in der Hölle. Der kommt da erst rein. Und die Hölle, da wird doch nicht der Chef sein, sondern da wird der furchtbar gequält werden. Die Bibel sagt, dass der Teufel eben noch nicht in der Hölle ist, sondern dass er bei uns Menschen sein Unwesen treibt. Dass er überall dort ist, wo Menschen atmen. Der Fürst der Luft, der Gewalt, des Geistes, so schreibt es mal der Epheserbrief, glaube ich. Und die Hölle ist als Strafort vorbereitet, extra für den Teufel und seine Engel. Das wird eine ganz glückselige Zeit für uns sein, wenn der Teufel endlich in die Hölle kommt. Das sagt die Bibel. Versteht ihr? Aber das ist derartig weit verbreitet, dass er sozusagen der Chef der Hölle ist und dass er weiß, was machen kann, dass wir doch mal darüber sprechen müssen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass wir heute die Gemeinde Jesu von falschen Lehren überflutet sehen, die Satans Macht krass überschätzen. Manche Christen, sie schaudern regelrecht zurück vor dem Teufel. Oh, das findet der äußerst angenehm, kann ich euch versichern. Der freut sich drüber, wenn Menschen Angst haben vor ihm. Und dann denken sich diese Christen, die also Angst vor dem Teufel haben, mehr unbewusst wahrscheinlich, sie denken sich alle möglichen unbiblischen Lehren über Dämonen aus. Und wie man dann Dämonen austreiben kann und solche Scherze. Und wenn es so viel Durcheinander über den Feind gibt, und der Teufel hat es zweifellos gern, dann ist es für uns sehr wichtig, zu einem klaren biblischen Verständnis über diesen Punkt zu kommen. Über die Autorität des Teufels, darüber muss ich zuerst sprechen, können wir pauschal zwei Dinge sagen. Erstens, Satan ist mächtig. Aber zweitens, er ist nicht allmächtig. Seine Macht ist begrenzt. Erstens, Satan ist mächtig. Es wäre sehr töricht, den Teufel nicht ernst zu nehmen, denn die Bibel warnt uns vor ihm. Petrus zum Beispiel ermahnt uns, nüchtern und wach zu sein, weil, Zitat, 1. Petrus 5, Vers 8, weil der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Satan ist ein furchterregender Feind. Also, ich nehme an, die meisten von uns kennen Löwen ja nur aus dem Zoo. Und wenn der da mal so ein bisschen Krach macht hinter Gittern, dann erschüttert uns das nicht allzu sehr. Aber ich habe es also gehört von einem Missionar, also der in einer Gegend gearbeitet hat, wo die Viecher draußen frei rumlaufen. Also wenn du einen Waldspaziergang machst und er sagt, wenn du den da brüllen hörst, also dann steigen dir schon alle Haare hoch, die du hast. Das ist ein bisschen was anderes. Das ist wirklich furchterregend. Und das benutzt Satan natürlich. Er benutzt das, um Menschen einzuschüchtern. Und natürlich sucht er, wen er verschlingen könnte. Obwohl unser Herr Jesus Christus den Starken, so wie es mal im Matthäusevangelium gesagt wird, den Starken entmachtet hat oder gebunden hat, obwohl er seine Komplizen, Mächte und Gewalten entwaffnet hat und obwohl Satan prinzipiell ein besiegter Feind ist, dürfen wir ihn dennoch nicht unterschätzen. In dieser Zeit ist ihm noch eine gewisse Machtausübung gestattet von Gott. Schauen wir uns einfach einige biblische Aussagen dazu an. Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 14. Da steht, dass der Herr Jesus, als er Mensch wurde, wie wir, oder er wurde Mensch wie wir, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Das kann man natürlich zunächst beziehen auf die ungläubigen Menschen, aber über sie übt er seine Macht aus und gerade auch durch den Tod. Der Judasbrief, der Brief, der von einem anderen Bruder des Herrn als dem Jakobus, Jakobus hat den einen Brief geschrieben, der Judas den anderen, der Judasbrief wird sehr deutlich in seinen Worten über Satan. Und er reiht ihn ein, das dürfen wir nicht verwechseln oder dürfen wir nicht vergessen, unter die Herrlichkeiten. Und warnt ausdrücklich vor beleidigenden Vorwürfen. Judas 1, Vers 8. Da geht es also um gewisse Menschen, die also sehr töricht reagieren. Steht von ihnen, die Herrschaften aber verachten sie. Herrlichkeiten aber lästern sie. Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Und dennoch gibt es heute in manchen christlichen Gruppen, die uns gar nicht so sehr weit entfernt sind, sogenannte Erlösungsversammlungen, wo selbsternannte solcher Prediger dann dem Teufel regelrecht Beschimpfungen entgegenwerfen. Sie lachen über ihn, sie machen sich in ihren Gottesdiensten über sich lustig und sie stützen sich dabei angeblich sogar auf Luther. Ich meine, Luther hat auch viele Fehler gemacht. Er ist von Gott wirklich zu großen Dingen gebraucht worden, aber man muss vorsichtig sein, alles von ihm zu übernehmen. Wisst ihr, das ist ein sehr gefährliches Geschäft, wenn man sich über den Teufel lustig macht. Und mir, gerade vom Judasbrief her, ist mir das sehr bedenklich. Und selbst, es gibt auch in unserem Liederbuch, also was ihr mitgebracht habt, ein Lied, wo Satan auch direkt angesprochen wird. Ich singe das nicht mit, mit Freude. Wenigstens diesen einen Vers. Man sollte dem Satan allerdings auch nicht so viel Ehre geben, dass man ihn überhaupt so anspricht. Aber gut. Ja, die Sache mit Satan, du Böser. Ja, er ist ein besiegter Feind. Und wisst ihr, wer solchen Aktivitäten nachgeht, es gibt also Gemeindegruppen, die treiben auch jede Menge Dämonen aus, auch bei dir noch. Also da, die würden mindestens 20 oder 100 finden, die sie austreiben könnten. Vorsicht. Hier wird was überzogen. Und was mich gerettet hat in all solchen Sachen, man hat ja mit solchen Lehren irgendwann mal auch zu tun bekommen, auch bei uns im Osten, also in DDR-Zeiten noch, ging mal so eine richtige okkulte Welle durch, ja, dass man dann sehr sorgfältig unterschieden hat und dann zum Beispiel auch irgendwelche Lossagegebete sprechen musste. Ja, die mussten dann ganz genau formuliert sein. Oder da musste man vielleicht zu jemand hingehen, der besondere Vollmacht hatte. Was ist das für ein Schwachsinn? Die Bibel sagt kein Wort davon. Liebe Geschwister, was uns retten kann, ist das konsequente Vertrauen auf die Heilige Schrift und nichts anderes. Alles andere kann uns sehr in die Irre führen. Und leider gibt es auf diesem Gebiet gerade eine Menge Leute, die sich dann sogar von Dämonen was sagen lassen. Ja? Die sagen also, ja, wir sind jetzt so und so viele und dann musst du das und das machen. Natürlich gibt es solche Mächte noch. Aber wir dürfen niemals auf sie hören. Wisst ihr, Satan ist ein Lügner, selbst dann, wenn er die Wahrheit sagt. Ich komme nochmal drauf, warum das so ist. Wie gesagt, wer solchen Aktivitäten nachgibt, der stellt sich selbst neben solche ketzerischen Menschen, vor denen Judas warnt. Judas 1, Vers 10. Diese aber lästern, was sie nicht kennen. Das ist gefährlich. Okay, Satan ist mächtig und solange er in seiner gegenwärtigen Stellung zu uns bleibt, müssen wir seine Autorität respektieren, obwohl er das natürlich missbrauchen wird, wenn er kann. Also versteht ihr, das ist so eine Zwickmühle, in der wir stehen. Es muss uns aber auch in diesem Zusammenhang klar sein, alle Autorität, die es gibt, kommt von Gott. Die Christen damals, sie wurden vom Apostel Paulus belehrt und von den anderen Aposteln auch, dass sie sich den obrigkeitlichen Gewalten unterordnen sollten, obwohl die sehr wohl wussten, wie unsittlich auch die römischen Kaiser zum Beispiel gelebt haben oder auch der Herodes und all diese Dinge, die sie gemacht hatten. Das heißt also wirklich nicht, dass sie damit all die Missstände in der Regierung toleriert hätten. Aber Gott hat dennoch Autoritäten eingesetzt und wir haben sie mindestens in einem gewissen Rahmen zu akzeptieren. Ganz eindeutig. Und auch Satan hat noch Reste von Autorität, die wir respektieren sollen. Ich denke, Luther hat es andererseits ganz gut getroffen in dem Lied, in seinem Lied, wenn er da dichtet, groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Der Teufel ist schon von Natur aus viel mächtiger als wir Menschen. Und er ist zu stark für uns, viel zu stark. Deswegen müssen wir sehr vorsichtig sein im Umgang mit ihm. Spurgeon sagt, er ist gerissener als der Weiseste. Guck doch mal, wie schnell hat er den Salomo eingewickelt. Er ist stärker als der Stärkste. Wie schnell hatte er den Simson in seiner Gewalt. Er kann selbst Männer nach dem Herzen Gottes, wie David, in schwerwiegende Sünde hineinbringen. Das hat er gemacht. Also das ist die eine Seite. Die zweite aber ist, Satans Macht ist begrenzt. Und leider gibt es hier zu viele unbiblische Vorstellungen. Es sollte uns klar sein, der Teufel ist mächtig, aber nicht allmächtig. Das ist ein großer Unterschied. Wenn es also einerseits schlecht ist, seine Autorität und Macht nicht zu respektieren oder sie als Drohung zu ignorieren, dann ist es genauso schlecht, aus Furcht vor ihm zurückzuschrecken. Uns wird in 1. Johannes 4, Vers 4 gesagt, ich habe es gestern schon gelesen, der, welcher in euch ist, ist stärker oder größer als der, welcher in der Welt ist. Das müssten wir uns auch mal vorstellen, ja? Der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt herrscht. Das ist Satan. Es ist ein großer Unterschied, ob man eine Gefahr realistisch einschätzt oder ob man sich in unterwürfiger Furcht davor duckt. Das ist ein großer Unterschied. Der Herr, der durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt, ist viel, viel mächtiger als der Satan. Und wenn ihr mal lest im Neuen Testament, gerade in den Evangelien, dann war es die bloße Anwesenheit des Herrn, die den Satan zurückschrecken ließ. Der hat noch gar nichts gesagt. Der wollte vielleicht erst was sagen, da haben die schon geschrien, oh ja, und tu uns ja nichts. Ja, die Dämonen, die schreckten zurück in Angst vor unserem Herrn. Und obwohl der Teufel in großer Wut auf der Erde umhergeht, ist er nicht unüberwindbar. Es steht zum Beispiel von den Märtyrern aller Zeiten, Offenbarung 12, Vers 11, sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes willen. Hier muss ich leider auf eine falsche Übersetzung aufmerksam machen, die in der Lutherbibel vorhanden ist. Da steht, sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Das ist also nicht korrekt übersetzt. Man müsste übersetzen, wegen des Blutes des Lammes, oder wie es die Elberfelder, glaube ich, hat, um des Blutes des Lammes willen. Das ist was ganz anderes. Ich denke, wir kommen nochmal drauf im Laufe der Zeit. Aber man kann ihn überwinden. Das will ich erstmal nur sagen, von dieser Stelle her. Johannes 16, Vers 33. Die Welt, Satans Domäne, ist mächtig. Und der Herr Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und weil die Aufgabe gewaltig ist, erklärt Johannes, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Gott möchte nicht, dass wir uns vor dem Bösen ducken oder kriechen. Er erwartet, dass wir über Satan, seine Welt, über die Masse von Dämonen Sieger sind. Und wenn wir dem Bösen im Glauben standhaft widerstehen, wie uns befohlen ist, 1. Petrus 5, Vers 9, dann wird er von uns fliehen. Wir sollen widerstehen. Und es steht, der wird vor uns fliehen. Guckt euch mal, obwohl der mächtiger ist als wir, wird er vor uns fliehen. Doch nicht, weil wir so stark sind. Oder, Jakobus sagt es auch, Jakobus 4, Vers 7, widersteht aber dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Es ist wichtig, dass wir die richtigen biblischen Perspektiven in dieser Sache gewinnen, weil viele Leute ihr sündiges Benehmen entschuldigen, etwa so, der Teufel hat mich dazu verleitet, ich konnte nichts dafür. Ja, man entschuldigt sich damit. Liebe Geschwister, ich möchte es ganz deutlich sagen, dieser Satz, also der Teufel hat mich dazu verleitet, ich konnte nichts dafür, ist für einen Christen niemals wahr. Das ist einfach nicht wahr, dass du nichts dafür konntest. Es gibt keine Entschuldigung für Sünde. Keine. Wenn du sündigst, bist du schuld. Der Gläubige kann der Versuchung widerstehen. Wir dürfen also auf solche Entschuldigungen nicht hereinfallen. Das ist eben so eine Lüge des Bösen, die wir nicht akzeptieren dürfen, die wir zurückweisen müssen. Satan möchte nämlich auch, dass wir uns einigeln, sozusagen, damit wir also aus Furcht vor ihm zurückschrecken und dass wir dann seinen Versuchungen möglichst keinen Widerstand entgegensetzen. Das möchte er sehr gern. Und es ist kein Wunder, dass viele Christen viele Kämpfe verlieren, wenn sie eine solche Lehre akzeptieren. Ich muss gestehen, also, dass ich selber das mal glaubte, aber viele Christen glauben das nämlich, dass Satan etwa unsere Gedanken und unsere Taten direkt beeinflussen könnte. Die glauben, ja, Satan gibt mir das ein. Vorsicht, ist das wirklich wahr? Wir müssen vielleicht eine sorgfältige Unterscheidung treffen. Natürlich kann oder kommt die Versuchung, sagen wir mal, schon mit irgendeinem Gedanken. Aber ich kann sehr wohl verhindern, dass dieser Gedanke in mir weiterdenkt. Genauso, wie es jemand mal gesagt hat, der erste Blick ist keine Sünde, aber der zweite. Du kannst vieles nicht verhindern, was du siehst. Ja, so wie David, als er da vom Dach runterguckt, nebenbei gesagt, also habt ihr schon mal überlegt, wann der eigentlich aufgestanden ist? Oh, wie lange David zu schlafen pflegt, das ist gefährlich. Das war am Abend. Hat sehr lange Siesta gemacht. Da ist man dann meistens ziemlich schwach. Der erste Blick ist keine Sünde, aber der zweite. Und der hat alles andere angefacht in ihm. Der erste Gedanke, ich will es mal so übertragen, ist keine Sünde, aber sehr wohl der zweite. Und ich kann mich dann hineindenken in solche Dinge. Warum nicht? Warum ist es, kann Satan das nicht? Einfach deswegen, weil der Herr uns selbst für unsere Gedanken verantwortlich macht. Also sowohl in der Bergpredigt als auch sonst, der Herr Jesus stellt es deutlich fest, dass wir für unsere Gedanken verantwortlich sind. Und wenn jetzt aber unsere Gedanken kontrolliert werden könnten von einem anderen Wesen, dann könnten wir nicht mehr verantwortlich gemacht werden. Ja, dann wäre das der andere. Das ist so, der Mensch neigt natürlich dazu, das hat schon also Adam gemacht, ja, und schiebt dann die Schuld halb auf Gott, ja, die Frau, ja, die du mir und die Frau dann, ja, die Schlange, ja, und so. So machen wir das gerne. Ja, wir schieben die Schuld auf andere, dabei sind wir selber dran schuld. Und außerdem sagt Johannes Folgendes. 1. Johannes 5, Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Das muss ich eigentlich ein bisschen erklären. Nicht sündigt. Das meint, jetzt auch von der griechischen Sprache her kann man das ganz gut erklären, nicht gewohnheitsmäßig sündigt. Also ich denke, die Elberfelder Bibel hätte hier ruhig diesen Zusatz machen können. Da steht zwar das Wort gewohnheitsmäßig nicht da, aber die griechische Grammatik macht sehr wohl deutlich, das ist hier also eine Präsensform und die meint, dass das ständig wiederkehrt, dass ständig normal abläuft und das ist wohl am besten so wiedergegeben. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht gewohnheitsmäßig sündigt, wie die unerretteten Menschen das tun, sondern der aus Gott Geborene, das meint hier unseren Herrn Jesus, der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Hier sagt also Gott ganz klar, dass der aus Gott Geborene uns vor dem Bösen bewahrt oder bewacht oder beschützt, wenn wir wiedergeboren sind. Nun behaupten manche, das ist so eine beliebte Diskussion, ja, ich kann mich aber doch selbst aus diesem Schutz herausbegeben. Nein, du kannst es nicht. Und selbst wenn du es könntest, da müssten wir jetzt lange drüber diskutieren, ich weiß, hier stehen viele Fragen auf, wartet noch ein bisschen, manche erklären sich schon noch, aber selbst der letzte Teil dieses Verses, der steht ja hier, der Böse kann den Gläubigen nicht einmal antasten. Glaubt ihr das oder glaubt ihr es nicht? Die Verheißung sollten wir uns vor Augen halten und es meint die Macht des Teufels, zum Beispiel Lügen auszubreiten und uns allein durch äußere Mittel zu versuchen, ist begrenzt. Er kann nicht einfach von dir und deinem Geist Besitz ergreifen. Er kann nicht direkt Gedanken in deinen Kopf einschleusen, dass du dann gezwungen bist, solche Dinge weiterzudenken und dann, dass du dann zur Sünde kommst. Das kann er nicht. Er kann uns versuchen, aber er macht das, also er ist darauf angewiesen, das indirekt zu tun. Und er hat zwei Hauptmittel dazu. Das ist nämlich die Welt und das ist unser Fleisch. Das sind sozusagen seine Landeplätze, da kann er versuchen ranzukommen. Und wenn ich dann die Erlaubnis erteile, kommt es natürlich zur Sünde. Er kann uns versuchen, aber er kann uns nicht zwingen, irgendwas zu tun. Auf der einen Seite setzt diese Tatsache allen Entschuldigungen von uns ein Ende. Auf der anderen Seite gibt sie denen, die unter Anfechtung leiden, einen großen Trost. Denkt dran, es gibt nichts, was der Teufel uns antun kann. Der kann dir nicht das und das und das und das tun. Außer, dass er uns versucht. Durch die Welt, wie gesagt, und durch das Appellieren an unser Fleisch, also unsere Begierden, die in uns vorhanden sind. Das Wort antasten, was Johannes hier verwendet, das kommt in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes an einer sehr interessanten Stelle vor. Und zwar, also in der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, das war das Alte Testament, was die ersten Gläubigen überall verwendet haben. Also selbst die Juden in der Diaspora. Denn die meisten konnten gar nicht mehr Hebräisch von denen. Die sprachen ja nur Aramäisch oder Griechisch. Und dieses Wort Hapto, das kommt in Hiob vor, Hiob 1, Vers 11 und 12 und Kapitel 2, Vers 5. Und das bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Satan damals schon bei Hiob ausdrücklich bei Gott um Erlaubnis bitten musste, dass er den Hiob antasten durfte. Ja? Und nun steht es von uns im Neuen Testament, der Böse darf das überhaupt nicht. Das ist schon erstaunlich. Johannes spielt also offensichtlich auf dieses Geschehen an, als er sagte, dass uns das nicht passieren wird. Satan kann keine Hand an dich legen. Du brauchst davor keine Angst zu haben, dass er das tun könnte. Es ist gut, das zu wissen. Weiter. Satan ist auch nur eine endliche Kreatur. Er hat weder Allwissenheit, das heißt vollständiges Wissen. Wenn er das gewusst hätte, da hätte er viele Sachen ganz anders gemacht. Auch schon also bei der Erlösung, ja, bei dem Geschehen am Kreuz, da hätte er an einer ganz anderen Seite gekämpft, wenn er das hätte verhindern wollen. Er besitzt kein vollständiges Wissen. Er besitzt auch nicht Allgegenwart, dass er überall gleichzeitig wäre. Er ist nicht allmächtig, wie wir es gesehen haben. Er ist weiter nichts als ein Untertan des Schöpfers. Und noch etwas möchte ich sagen, liebe Geschwister, wir sollten das auch nicht gebrauchen, diesen Begriff, Satan sei Gottes Gegenspieler. Er ist niemals Gottes Gegenspieler in dem Sinn, dass er etwa auf der gleichen Ebene wie Gott stünde. Ja, hier Gott und hier der Satan, der tut nur so, als ob er ein Gott sei. Ja, und die Götter der Völker, also was die Heidenvölker anbeten, also abgesehen davon, dass vieles also völlig unsinnig ist, also bloß äußere Bilder, das sagen ja schon die Propheten im Alten Testament, aber wenn schon da was dahinter steckt, dann sind das Dämonen bestenfalls. Also Satan giert mit aller Macht nach Anbetung. Und das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, ist ja sozusagen das Buch der Anbetung. Und auch an der Frage der Anbetung scheidet sich ja alles. Wen betest du an? Das Lamm oder die Bestie? Das ist die Entscheidung, die dann also ganz deutlich gemacht wird, ganz offensichtlich gemacht wird. Das heißt, Satan ist also kein Gegenspieler Gottes, sondern weit unter Gott. Er hat gar nicht viel zu melden. Und der Herr wird ihn durch den Hauch seines Mundes, ja, vernichten. Oder durch die Erscheinung seiner Ankunft. Oder beim Beginn des tausendjährigen Reiches, da steht es da, da schickt er irgendeinen Engel, der schnappt den, zack, und weg. Wird in Skizzen gesteckt, verschlossen, 1000 Jahre. Der hat nicht die geringste Chance, sich zu wehren. Das heißt, der ist gar nicht mächtig gegen Gott. Obwohl es, und das ist für uns oft sehr schwer zu verstehen, schon auch Kämpfe gibt, jedenfalls jetzt noch, in der unsichtbaren Welt. Ich habe es mal gestern angedeutet, wie beim Daniel zum Beispiel. Also, wir sollen also wissen, alle Versuchungen, die in dieser Welt passieren, sind nicht das Werk Satans selber direkt, sondern sozusagen indirekt. Sie kommen also von den irdischen Nachfolgern Satans, die sozusagen die Bibel bezeichnet als die, die zur Welt gehören. Ja? Er macht das eben auch durch diese Menschen. Auf Satan selbst stoßen wir nur ganz selten. Vielleicht ist er dann am meisten aktiv, wenn der Kampf gegen ihn am heißesten entbrennt, etwa bei der Evangelisation. Ja, dann wird er schon mehr aktiv. Trotzdem darf er uns nicht antasten. Und wir sollten daran denken, liebe Geschwister, Satan kann uns zu nichts versuchen, wozu wir nicht auch von selbst in der Lage wären. Es gibt einen maßgeblichen Abschnitt über Versuchung, den längsten biblischen Abschnitt über Versuchung, der steht im Jakobusbrief. Und was Jakobus dort sagt, ist sehr nüchtern. Und er erwähnt den Teufel an dieser Stelle mit keiner einzigen Silbe. Das ist bezeichnend. Vielmehr steht, ich lese nur mal einen Vers vor, Jakobus 1, Vers 14, also im ersten Kapitel schon bei Jakobus, da steht diese Sache über die Versuchung. Da schreibt Jakobus ganz eindeutig, jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Bitte, dadurch wirst du versucht. Satan kann da zwar anknüpfen, versucht das ja immer, ja? Aber du wirst von dir selber versucht, von deiner eigenen Begierde. Zweitens, das war also über Satan, seine Macht oder Ohnmacht und seine Grenzen. Jetzt etwas zu seiner Taktik, möchte ich noch sagen, in der Zeit, die mir bleibt. Es gibt einige reguläre Verhaltensmuster. Und zum Dritten will ich dann noch schnell etwas sagen, auch zum Widerstand. Da sprechen wir dann vor allen Dingen heute Nachmittag ausführlicher drüber. Zunächst also Satans reguläre Verhaltensmuster. Das Normale, was er tut, ist Mord. Wenn wir uns die alttestamentliche Geschichte ansehen, dann können wir hauptsächlich zwei Verhaltensmuster feststellen. Nämlich erstens, er versucht die Christuslinie auszurotten. Er versuchte damals, ja, gegen diese Linie vorzugehen, also von Anfang an schon, von Abel her. Dann hat ja Gott Ersatz gegeben, ja, für den Abel, den Seth. Und die Linie läuft weiter. Denken wir an den Befehl des Pharao in Ägypten, alle männlichen Säuglinge umzubringen. Der Kindermord in Bethlehem. Wisst ihr, Taktik Nummer 1 ist Mord. Bis heute. Satan versucht natürlich, Menschen, Christen, regelrecht zu verfolgen und auch wirklich definitiv umzubringen. Natürlich darf er das nur, wenn Gott es erlaubt. Er macht es heute, er versucht es heute ein bisschen geschickter. Jedenfalls in unseren Breiten, nicht mehr durch direkte Verfolgung. Wie früher in der Kirchengeschichte, er hat auch dazugelernt. Denn das hat sich schon so ein Wort bewahrheitet, was damals einer der Kirchenväter wohl gesagt hat, der das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Also man kann Gemeinde Jesu niemals so ausrotten. Aber es ist schon passiert, es gibt schon Gemeinden, also örtliche Gemeinden, die gibt es heute nicht mehr. Guckt euch die biblischen Gemeinden an, etwa Korinth oder Ephesus. Ich war mal in Ephesus, das ist also eine Ruinenstadt. Sehr imponierend, imposant schon, aber dort gibt es keine Gemeinde. Und an etlichen anderen Stellen auch. Ganz Nordafrika war im ersten Jahrhundert also von blühenden Gemeinden überzogen. Eine Menge Gemeinden gab es dort, ganz wesentliche, wichtige Gemeinden. Die sind weg. Die haben dem Sturm der Moslems dann nicht standhalten können und sind umgekommen, wirklich viele ganz direkt umgebracht worden. Satan macht das heute ein bisschen geschickter. Er bringt Christen dazu, sagen wir mal, bestimmte Essens- und Trinkgewohnheiten anzunehmen. Also das heißt, zu fressen und zu saufen, anstatt zu essen und zu trinken. Oder er versucht uns, durch uns selbst umzubringen. Schlechte Angewohnheiten haben wir schon. Manche haben eine miserable Zeitplanung. Manche machen sich ständig Sorgen. Ihr liebe Geschwister, Sorgen hat Gott verboten. Gemeint ist nicht Fürsorge für jemand, ja? Sondern dieses Sorgen, ja, um Dinge und was könnte mir alles passieren oder sowas. Und du kannst ja nicht schlafen die ganze Nacht und dann bist du nächsten Morgen natürlich noch mehr kaputt. Es ist verboten. Es ist genauso verboten wie Ehebruch. Bitte, denk daran. Satan benutzt diese Dinge, ja, die wir also tun können, die wir manchmal auch machen, im Ungehorsam gegen Gott. Sorgen abzugeben müssen wir auch lernen. Das gehört dazu, zu diesem Kampf zwischen Fleisch und Geist, über den wir zu sprechen haben. Es gibt Mutlosigkeit, Es gibt Depression, es gibt Bitterkeit. Das zermürbt uns, während wir uns gleichzeitig zu Tode hetzen. Und so gewiss wie Selbstmord Selbstmord ist, sind solche Sünden in gewisser Hinsicht Übertretungen des Gebotes, nicht zu morden. Wisst ihr, der Christ ist durchaus verantwortlich für seinen Körper in dieser Welt. Also ich spreche jetzt überhaupt nicht für Bodybuilding, ja? Manches kommt ja ohnehin mehr aus der Apotheke als von sonst wo, bei diesen Muskelmännern und Frauen. Aber wir sind schon verantwortlich für unseren Körper. Der geht schnell genug zugrunde durch die Sünde sowieso. Aber es heißt nicht, dass du dich gehen lassen darfst. Das ist immer so ein Balanceakt auf der, ja, wie irgendwo so ganz oben auf dem Berg, ja, auf so einem Grat. Du kannst rechts und links runterfallen. Ja, also die Bibel spricht natürlich auch nicht von solchen Sachen, also von bestimmter Art von Kost. Und ich weiß nicht, wie vielen Leute ich jetzt auf die Zehen trete, aber ich mache es trotzdem. Es ist für manche eine regelrechte Religion geworden. Also dies nicht zu essen und jenes nicht. Das darfst du nicht und jenes darfst du nicht. Diese Dinge sind total weltlich. Ach, von mir aus, ess Gemüse, solange bis es dir von hinten wieder rauskommt. Das ist mir völlig wurscht. Aber wehe dir, du machst da eine Religion draus. Du bist verantwortlich für deinen Körper, ob du nur Fleisch isst oder Gemüse, das ist wurscht. Nee, wurscht nicht, das ist eben Fleisch oder Gemüse. Ihr merkt es, ja? Aber man kann runterfallen. Also wir sollen essen und trinken und vernünftig sein und auch unseren Leib pflegen, aber bitte nicht so, dass die Begierden erwachen. Also es gehört einfach ein Maß an Vernunft dazu, in jeder Hinsicht. Und als ich Student war, also ich habe das dazu früher schon mal gelesen, das Buch von dem Jim Elliot, wenn ich es mal einfügen darf, also dieses Tagebuch, wie heißt es gleich? Im Schatten des Allmächtigen. Als Jugendlicher habe ich damit nicht viel anfangen können. Als ich das erste Mal gelesen habe, war ich vielleicht 15 oder 16. Als ich dann Student war, war das natürlich faszinierend für mich. Und vielleicht hat das ein bisschen mit dazu getan. Ich habe also gelesen, der hat als Student, ist er in die Ringermannschaft eingetreten und hat also gerungen. Er sagte an Missionar, er wollte ja Missionar werden, der kann ja kein Schlappschwanz sein. Vielleicht war das der Grund dazu, wir mussten im Osten dann uns für eine Sportart entscheiden. Deswegen habe ich Judo gemacht damals. Ich dachte, man muss auch ein bisschen fit sein, damit auch der Körper leistungsfähig ist. Ja klar, wenn der Körper ausgeschaltet ist, da kannst du auch nicht mehr predigen. Das ist selbst bei der Stimme so. Und man sollte versuchen, einigermaßen vernünftig damit umzugehen. Das ist mir schon bewusst, ich weiß. Aber wirklich, Satan versucht es auch, dass wir, also uns, also er setzt da an, wo Dinge bei uns vorhanden sind, ja, die wir natürlich dann selber tun und selber auch verantwortlich sind. Aber so versucht er es über die Welt, die er eben entsprechend lebt, dass wir da oder dort auf dieser oder jener Seite dann auch herunterfallen vom Pferd. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und den darf man auch nicht schänden. Und so bekämpft uns Satan manchmal also auf Versuchungen über dieses Mittel. Das war seine Haupttaktik, Mord. Eine zweite Haupttaktik, wie er arbeitet, das ist Vermischung. Das war schon im Alten Testament der Fall. Ja, ich erinnere an das Mischvolk, das mit den Israeliten zog, auch durch die Wüste, und wo von oft Probleme ausgingen, immer wieder die Quelle der Rebellion gegen Gott. Und Bileam, ich habe ihn gestern schon mal erwähnt, da habe ich vielleicht manche enttäuscht, dass ich ihn nicht als positiv malen kann. Und wenn wir uns den mal angucken würden, die Biografie ist also wirklich alles andere als positiv. Bileam war es nicht erlaubt, Israel zu verfluchen. Also Gott, obwohl das Bileam immer wollte, bis zuletzt, deswegen hat er nämlich die ganzen Opfer bringen lassen. Er wollte Israel verfluchen, bis zuletzt. Und als er das nicht geschafft hat, also als Gott ihm praktisch die Worte immer wieder rumgedreht hat, dann hat er was ganz Gefährliches gemacht und hat dem Balak einen Rat gegeben. Und dieser Rat hat 24.000 Israeliten das Leben gekostet. Der Rat war sehr schlau. Er sagt also, wir können nicht ankämpfen gegen Israel mit der Armee, das schaffen wir nie. Wir können nicht ankämpfen mit den Göttern, das klappt nicht. Ich kann die nicht verfluchen, es geht nicht. Ja? Ich rate dir, mach's Folgendes, mach's mit den Frauen. Ladet die Israeliten ein zu euren Götzenfeiern. Und wir müssen wissen, diese Götzenkulte dort in der Gegend Kanaan, das waren also fast immer Fruchtbarkeitsgötter, Astarte etwa, galt als die Frau des Baal, und Fruchtbarkeitsgötter, Fruchtbarkeitskulte, die liefen ja so ab, dass man glaubte, damals war das ja noch in, dass man also sehr viele Kinder haben wollte, auch weil die Kindersterblichkeit sehr hoch war. Und wir wissen doch in Israel, ja, man wollte sehr, sehr viele Kinder haben. Und es war das Schlimmste, was einer Frau passieren konnte, wenn sie keine Kinder hatte. Dann ging man zu seinem Götzenfest und oftmals war es so, dass die Jungfrauen dort bei dem Götzenfest das erste Mal sich einem völlig fremden Mann hingegeben haben. Zu Ehren des Götzen, damit also die Zeugungskraft irgendwie auch da hineinkommt. Die Kinder, die aus solcher Verbindung entstanden sind, hat man dann natürlich dem Moloch verbrannt. Das passte alles zusammen. Denn die wollte man natürlich auch nicht in der Familie haben später. Deswegen, also Gott kämpft ganz hart gegen solch eine Art Götzendienst. Aber das hat der Biljam damals geschafft. Die Israeliten dazu verleitet, den tropfte natürlich der Zahn, den israelitischen Männern. Und da waren viele, die sich freiwillig hingaben, sowas hatten die noch nie erlebt. Das kostete 24.000 Israeliten das Leben. Vermischung, ja. Ja, natürlich dürft ihr weiter euren Yahweh Gott verehren. Och, warum denn nicht? Wir haben gar nichts dagegen. Aber guck doch mal, was wir hier Schönes haben. Können wir das nicht auch machen? Das ist doch auch Gott. Ja? Vermischung ist eine sehr gefährliche Taktik. Und eine der raffiniertesten Tricks des Satans besteht darin, dass er den Christen weismacht, es gibt überhaupt keinen Krieg. Es ist völlig unzeitgemäß, von einem Gegensatz von der Welt und der Gemeinde zu sprechen. Das macht man doch nicht. Und dass Homosexualität also vor Gott etwas ganz Abscheuliches ist, wenn man sie ausübt, also was sagt man doch heute nicht? Ja? Und so dringt das ein in die Gemeinden überall. So kommt es tatsächlich vor, dass in Gemeinden weltliche und geistliche Methoden vermischt werden. Man versucht manchmal geistliche Ziele durch fleischliche Methoden zu erreichen, durch Taktiken, manchmal sogar durch politische Mittel. Es gibt ja so eine Art übler Kirchenpolitik, die da manche betreiben. Eine Mischung von christlichem und weltlichem Denken durchflutet die Gemeinde auf allen Ebenen, leider. Das fängt an bei der Erziehung unserer Kinder, dass viele Eltern den blödsinnigsten Erziehungsmethoden mehr glauben als der Heiligen Schrift. Die lernen von sonst woher, wie man die Kinder erziehen soll, sie lernen es nicht aus der Schrift. Und es gibt ja eine Fülle von Erziehungsbüchern, die also sonst woher kommen, die also von einem ganz anderen Menschenbild herkommen, da kann doch wohl nichts Richtiges rauskommen. Oder sehr selten, höchstens dann, wenn man also so arbeitet, dass man also viele Befragungen macht, ja, also empirisch, wie man sagt in der Wissenschaft. Da mag manches noch dran richtig sein, aber trotzdem, es ist nicht immer richtig, was die Masse macht. Bei weitem nicht. Wir haben einen Maßstab, nach dem wir uns zu richten haben. Das geht weiter über die Gestaltung unserer Freizeit, die Verwendung unserer Finanzen bis hin in die Struktur unserer Gemeinden. Und da gibt es also manche christliche Gruppen, da finden regelrecht Wahlkämpfe statt. All diese Kompromisse führen zur Vermischung und schwächen erheblich die Kampfkraft der Gemeinde. Sie beginnen mit verlorenen Kämpfen im Inneren des einzelnen Christen und oft fängt diese Vermischung sogar an bei den Führern der Gemeinde, auch bei solchen, die irgendwo eine Verantwortung kriegen oder einen guten Dienst getan haben früher. Leute, mich hat es am meisten geschockt, als ich mal das begriffen habe, man wird nicht automatisch geistlicher, wenn man älter wird. Das habe ich bei mir selber gemerkt. Dass ich früher manche Dinge mit ganz anderer Hingabe und Sorgfalt getan habe als später. Das ist also erschütternd. Das fängt an bei Bibelschulen und sonst wo. Satan möchte natürlich ansetzen, aber er kann immer nur die Dinge benutzen, die praktisch vorhanden sind. Latent sozusagen überall vorhanden sind bei uns. Es gibt noch ein paar andere Verhaltensmuster Satans, zum Beispiel, also außer Mord und Vermischung, die Satan zu seiner Kriegsführung einsetzt, da ist vor allen Dingen die Lüge. Lüge und Betrug. Auf diese Weise führt Satan Christen in die Kompromisse von Vermischung oder in den direkten oder indirekten Selbstmord. Durch Anwendung von Irrtum und Lüge, Lüge ist dann gewöhnlich reichlich mit Wahrheit vermischt. Da verblendet Satan den Sinn von Menschen. 2. Korinther 4, Vers 4. Und er nähert sich gerade den Auserwählten Gottes, Matthäus 24, Vers 24 steht das, um sie zu verführen. Durch falsche Propheten lockt er viele Gläubige, fremde, zerstörerische Lehren anzunehmen. Hebräer 13, Vers 9, und betört andere mit Machttaten und Zeichen und Wundern der Lüge. Es gibt vom Alten Testament her zwei verschiedene Sorten von falschen Propheten. Das eine sind die falschen Propheten, damit kann man immer anfangen, wenn man also kontrollieren will, wie ist das, und wenn ich jetzt zum Beispiel mit irgendeinem Pinkler zu tun kriege und er also Probleme kriegt mit seiner Gemeinde, ich sage ihm, pass mal auf, ich rate dir, fang mal an, von heute an, dir alle Prophezeiungen aufzuschreiben, die in deiner Gemeinde gesagt werden, und kontrolliere mal, ob die stimmen. Das darf man doch, soll man sogar machen, sagt die Schrift ganz deutlich. Das reicht meistens schon. Also die falschen Propheten, deren Weissagungen nicht eintreffen. Ganz eindeutig, sind falsche Propheten, sind absolut abzulehnen. Und nicht etwa als Entschuldigung, die sind mir nicht zu entschuldigen. Es gibt eine zweite Sorte von falschen Propheten, die sind weit gefährlicher. Deren Weissagungen treffen nämlich ein, und die tun sogar Wunder, und auch ihre Wunderzeichen treffen ein. Das passiert leider auch. Hier muss man wachsam sein, hier ist der Knackpunkt, wo man sie erkennen kann. Sie verführen weg von der alleinigen Anbetung Gottes. Zum Beispiel, man führt zur Anbetung des Heiligen Geistes. In der Schrift habt ihr nicht ein einziges Beispiel davon. Da ist mir gerade jetzt bei dem großen Buch der Anbetung, wenn ich mal so nebenbei einflechten darf, in der Offenbarung, ist mir das ganz aufgefallen. Da steht so oft, und sie beten an Gott und das Lamm. Oder es steht so oft da, vom Thron Gottes und des Lammes. Natürlich, wenn man genau liest, an manchen Stellen wird der Heilige Geist mit erwähnt, auch im Bild mit erwähnt, aber er wird niemals angebetet. Er will das nämlich gar nicht, er möchte, dass Jesus, unser Herr, geehrt wird. Also, das ist eine Sache, das ist eine Verführung, oder wo anderes angebetet wird, wo anderes im Mittelpunkt steht, nicht mehr der Herr. Daran merkt man auch solche Dinge. Jeder Christ hat in seiner Gedankenwelt mit derartigen Anschlägen des Feindes, mit Irrtum, Falschheit zu kämpfen. Satan lügt, und selbst wenn er die Wahrheit sagt. Wirklich, er benutzt also auch Aussagen, die formal stimmen. Denk mal an die Geschichte von Paulus mit der Magd, die den Wahrsagegeist hatte, der in Philippi. Und diese Magd hat gesagt, diese hier sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Könnt ihr mir sagen, ein einziges Wort, was darin falsch war? Das stimmte vollkommen, aber es kam aus dem Mund einer von Dämonen besessenen Frau. Deswegen konnte Paulus das nicht akzeptieren und hat diesen Geist dann ausgetrieben. Das war nötig. So, Möglichkeiten zum Widerstand, ausführlich heute Nachmittag, jetzt mal eine kurze Übersicht, ganz kurz. 2. Korinther 2, Vers 11, habe ich einen interessanten Satz gefunden. Da steht, seine Gedanken, die Gedanken Satans, sind uns nicht unbekannt. Der Feind ist raffiniert, einerseits, das stimmt zwar, aber wie so ein echter deutscher Spießbürger hat er sich so gewisse Gewohnheiten oder Schablonen angeeignet. Er macht immer wieder auf die gleiche Tour. Und wer nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, merkt das irgendwann. Die Versuchung kommt immer wieder aus der gleichen Ecke. Seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Und in dem erwähnten Vers hier drängt Paulus auch auf gewisse Sicherheitsmaßnahmen und er schreibt, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Also übervorteilt heißt betrogen, ausgetrickst werden, ja, im Geschäft oder so. Die Begründung zeigt offensichtlich, dass Paulus meinte, man könne diesen feindlichen Manövern etwas entgegenstellen. Natürlich kann man das machen. Ja, also wir kennen seine Gedanken, damit wir nicht übervorteilt werden. Es gibt Standardschablonen des Feindes. Mögliche Feindbewegungen können wir vorher erahnen. Wisst ihr, sonst hätte auch die Warnung unseres Herrn Jesus keinen Sinn, der seinen Jüngern sagte, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Es ist also möglich, auch Versuchungen zu überwinden oder gar nicht erst in Versuchung zu kommen. Das Problem heutzutage ist, dass im Gegensatz zu Paulus viele Christen das nicht wahrhaben wollen, Satans Tricks, und folglich immer ganz munter in irgendeine seiner Fallen hinein stolpern. Die Bibel sagt viel über Satan und seine Absichten. Wir können direkt lesen, was Gott über den Feind sagt. Wir können lernen, wie Fehler, die auch zu Niederlagen führen, überwunden werden können oder sogar vermieden werden können. Darüber sprechen wir dann noch ab heute Nachmittag. Es ist wichtig, solche Informationen sind frei zu haben. Die stehen in der Schrift schon. Im Gegensatz zu dem unbiblischen Denken mancher Geschwister sind wir Satan überhaupt nicht ausgeliefert auf Gedeih und Verderb. Der kann mit uns nicht machen, was er will. Der kann mit dir nur machen, was du willst. Aber das ist gerade dein Problem. 2. Timotheus 2, 22. Zum Beispiel schreibt Paulus seinem Mitarbeiter, die jugendlichen Lüste aber fliehe. Wir merken, dass wir widerstehen können an anderer Stelle. Also es gibt bestimmte Dinge. Da kannst du weiter nichts machen, als die Beine in die Hand nehmen. Weg. Renn, was du kannst. Anders kannst du diese Sache, diese Sünde zum Beispiel, nicht überwinden. Das gilt für ganz bestimmte Sünden besonders. Das weißt du bestimmt selber. Also wer bei sexuellen Sünden etwa mit Überwinden anfangen will, da kann ich nur sagen, Kürbis gedeihe. Das ist ein großer Unfug. Da fällst du immer rein. Da musst du fliehen, was du kannst. Bestes Beispiel, Josef. Es gibt andere Sachen, da muss man widerstehen. Ja, steht eindeutig da, Jakobus 4, Vers 7, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Also versteht ihr, das sind unterschiedliche Taktiken. Ich kann nicht immer das Gleiche machen. Es gibt manche Begebenheiten, da muss ich wirklich stehen, wenn er mich abhalten will, etwa vom Dienst für den Herrn, in irgendeiner Form. Da muss ich widerstehen. Oder wir erkennen, wo wir uns vorsichtig bewegen müssen, um ihn abzuhalten, dass er sich einen Vorteil verschafft, ja, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, haben wir eben gelesen. Und vor allen Dingen, wir sollen es vermeiden, dem Satan durch ein allzu sorgloses Leben viel Raum einzuräumen. Epheser 4, Vers 27 steht, und gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Wisst ihr, wir sollen uns selbst nicht bemitleiden, sondern lernen zu kämpfen. Selbstmitleid ist die Masche, aus der sehr viele Sünden gestrickt werden. Selbstmitleid. Ach, ich Armer, ich habe das ja nicht, ja, und es steht mir doch aber zu. Und da kommt Sünde ganz schnell. Es könnte uns helfen, wenn wir uns daran erinnern, dass Krieg ist. Du hast keinen Urlaub, bitteschön. Der Kampf, in den wir verwickelt sind, ist ein Teil jenes Kampfes, der global überall stattfindet, zwischen den Nachkommen der Frau und den Nachkommen der Schlange. Und auf einem Schlachtfeld kann man nun mal nicht mit guten Tagen rechnen. Deswegen ruft Christus seinen Soldaten zu, nehmt teil an den Leiden. Das meint es gar nicht so sehr Verfolgungsleiden, sondern das sind die Leiden, die ganz normal mit unserem Dienst verbunden sind. Und in einem Krieg ist kein Platz für Selbstmitleid. Du hast eine Aufgabe zu erledigen. Darum geht es. Eines unserer Hauptprobleme, damit will ich jetzt zum Schluss kommen, ist, dass wir nicht fähig sind, unsere Probleme eben auch mal in militärischen Ausdrücken zu fassen. Dann würden wir viel wachsamer sein. Wir müssen die Versuchung begreifen als das, was sie ist, nämlich eine List des Feindes, um uns an dieser Stelle zur Fall zu bringen. Doch das muss nicht geschehen. Welche Möglichkeiten uns konkret in die Hand gegeben sind, dazu später.